wenn wir hier einen Punkt haben, so einen schönen Punkt, und da haben wir auch einen schönen Punkt, der ist zu klein geworden, weil das ist Gott. Und das bin ich oder du. Und wenn wir wollen connecten mit Gott, dann ist es nicht gut, wenn wir wie die Israeliten in der Wüste 40 Jahre haben und dann vielleicht einmal bei Gott ankommen, oder? Gott sagt in seinem Wort, er hat das Krumme nicht gern. Er sagt, hey, mach die krummen Weg gerade. Tun die Täler auffüllen, die Berge abtragen, weil ich möchte einen direkten Zugang haben. Ja, wir wissen ja, die Experten haben es nachgemessen. Von Ägypten auf Israel sind es etwa 40 Tage zu Fuß. Und dann musst du nicht mal pressieren. Aber sie haben 40 Jahre gehabt. Und sie haben die ganze Wüste gesehen. Sie haben alles gesehen, sie haben jeden Stein umdrüllt. Das war nicht nötig, Leute. Und so ist es auch Gottes Herz, dass du und ich direkt mit ihm connected sind. Es ist der Schrei von Jesus. Und bevor ich weiterrede, will ich für das beten, dass unser Herz so weit offen ist und dass das, was du heute empfängst, dass du das wieder kannst weitergeben als Mentor, als Vater, als Mutter, als Sohn, als Tochter. Es soll rausfliessen, weil zu viele Menschen sind da unterwegs. Und das ist nicht schön, das ist Wüste, wenn man weiss, man könnte da sein. Lass uns auf dem direkten Weg zu Gott flüchten. Amen. Heiliger Geist, ich danke dir, bist du heute Morgen so präsent und anwesend. Und vor allem danke mir dir, wie wir es schon gehört haben, du kennst uns. Wir müssen dir nichts vormachen. Wir müssen dir nichts erzählen, wir müssen dir nichts beschreiben. Wir dürfen, aber wir müssen nicht, weil du kennst uns. Du kennst jeden von uns. Halleluja. Und du liebst uns. Halleluja. Deine Liebe ist mit uns. Vater, ich bitte dich jetzt um offene Herzen, um Erweckung in unseren Herzen. Ström von lebendigem Wasser, direkt in jedes einzelne Herz, jetzt, das da ist. O Herr, in die offenen Herzen hinein, seh du den Samen vom Leben. Halleluja. Dass er aufgeht und wiederum Leben bringt. Und wenn du mit mir einverstanden bist, dann sagen wir Amen. Glory, glory. Gott hat so eine Sehnsucht, den direktesten Weg zu dir zu finden, mit dir connected zu sein. Ich bin momentan das Johannes-Evangelium am Lesen. Eigentlich ausgelöst durch eine Frage von einem jungen Mann, ist eine Freundschaft am Wachsen zwischen uns, ein junger Freund, der gesagt hat, ja, wieso hat denn Jesus als erstes Wunder Wein gemacht? Das hat mich dann wieder mal ins Johannes-Evangelium geführt vor ein paar Wochen. Und dann hatte ich den Eindruck, ich sollte das Johannes-Evangelium lesen und anhand des Johannes-Evangelium herausfinden, was Gott dann von mir will. Mit dieser Perspektive. Und ihm habe ich auch den Auftrag gegeben. Lass uns das Johannes-Evangelium lesen und herausfinden, was Gott von uns will. Und in dem Johannes-Evangelium lesen, habe ich den Schrei vom Vater auf eine Art und Weise gespürt, mega krass. Und zwar kann ich mich erinnern, Marcel hat das einmal gesagt, da on stage, er hat mal gesagt, und das hast du aus dem Johannes-Evangelium gehabt. Jesus hat nur einen Wunsch, nur einen Schrei, dass er erkannt wird, wer er ist. Und ich lese jetzt hier ein paar Ziele aus dem Johannes-Evangelium. Johannes Kapitel 1, 11 bis 14, was heisst, und er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was für eine Katastrophe. Nein, er kommt in sein Eigentum, er kommt in seine Welt, er kommt in das, was er geschaffen hat und er wird nicht aufgenommen. Das ist wie wenn du heimgehst zu deiner Family, nach einem Auslandaufenthalt, ein, zwei Jahre weg sind, du kommst heim, du läutest voller Erwartungen, die Türe geht auf, aber du bist nicht willkommen, man kennt dich nicht einmal. So fühlt sich offensichtlich Gott und das entfaltet sich im ganzen Johannes-Evangelium. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also, das ist die Sehnsucht vom Vater. Siehst du? Und ich möchte heute über diese Linie hier reden. Und diese Linie hat sehr viel zu tun mit ehrlich sein. Ehrlich sein ist sozusagen der direkteste Weg zu Gott. Ehrlichkeit kann nämlich jeder von uns bieten. Es kann sein, dass wir nicht alle Liebe haben. Oder wir würden sagen, ja, wenn du willst, zu Gott kommen, musst du lieben. Stimmt, oder? Aber es kann sein, dass du dich ausdrückst, wie du willst, aber da kommt nur ein Tröpfchen Liebe raus. Da ist nicht viel da, weil nicht viel reingelassen worden ist. Da kann nichts rauskommen, weil nichts reingegossen worden ist. Aber Ehrlichkeit hat ganz einen anderen Mechanismus in uns hinein. Weil, bleiben wir beim Beispiel von der Liebe. Angenommen, du denkst, okay, ich brauche Liebe, um zu Gott zu kommen, ich brauche Anbetung, um zu ihm zu kommen, ich brauche Gehorsam, um zu Gott zu kommen. Aber du trüllst und windest und machst, und da kommt nichts raus. Kein Tropfen Gehorsam in dir. Aber was kannst du machen? Ehrlich sein. Du kannst sagen, Vater im Himmel, schau mich an, ich habe keine Liebe, ich habe keinen Gehorsam. Und das ist der direkte Weg ins Herz von Gott. Verstehst du? Darum ist ehrlich sein ein Schlüssel, wo immer passt. Und das Wort ehrlich, ich habe es jetzt nicht in der Tiefe angeschaut, also es kommt irgendwo im Jahr 800 aus dem Altgermanischen, wer hätte das gedacht? Und es ist dort ehrlich geschrieben, ehrlich, ohne H. Ehrlich, so wie wir sagen. Ehrlich. Aber für mich stimmt das voll, dass das Wort «er» drin vorkommt. Weil beim Ehrlichsein geht es um «er». Und interessanterweise, beim Nicht-Ehrlichsein geht es auch um «er». Eine «er», die man nicht verlieren will. Ein Gesicht, das man nicht verlieren will. Und die Botschaft ist für alle, die wachsen wollen. Für uns alle schlussendlich. Wir kommen immer wieder, also Wachstumsknötchen. Ich sehe noch einmal so wie Knötchen. Ja, du hast eine Schnur, wo du geschmeidig durch deine Finger gleiten lässt und dann plötzlich kommst du zu einem Knötchen. Und das ist unangenehm. Das ist ein Knopf, oder? Und das haben wir in unserem Leben. Das gibt es immer wieder. Das ist wie eine Spirale, oder? Und die Wachstumsknötchen, die kommen und vielleicht bist du jetzt an so einem Wachstumsknötchen dran und vielleicht ist es schon Knolle geworden bei dir. Weil das Knötchen sich nicht gelöst hat. Und ich möchte dir heute Schlüssel an die Hand geben. Schlüssel an die Hand geben, aus dem Wort Gottes raus. Wie du deine Wachstumsknötchen kannst lösen und wie du kannst davon bewahrt werden, krumme Wege zu gehen, durch Täler und über Berge steigen, zum eines Tages hinter dem Schrank und dann am Bett und noch ein paar Kilometer weiter entfernt, dann doch endlich bei Gott ankommen, in seine Arme liegen. Das können wir nämlich alle jetzt schon haben. Weil das ehrt niemand, wenn wir nicht bei Gott sind. Amen. Weil Jesus ist ja gekommen, um dich zu suchen. Er ist ja gekommen, um mich zu finden. Er ist gekommen, dass er mit uns zusammen ist. Also ist das die Tatsache, die Wahrheit, die jetzt für uns alle vorhanden ist. Amen. Und wenn du glaubst, darfst du einfach mal so die Hand aufmachen und sagen, Vater, ja, ich auch, ich auch, ich auch. Ich bin auch bereit. Ich habe die Sehnsucht, danke für die 40 Jahre. Ich brauche die nicht. Ich mache das in 40 Tagen. Oder noch schneller. Am liebsten gerade jetzt. Amen. Halleluja. Yes. Ehrlich kann jeder sein. Ehrlich kann jeder sein. Ehrlich kann jeder sein, habe ich sagen. Und Ehrlichkeit ist die Grundlage von jeder Beziehung. Eines von diesen Nuggets, die meine Eltern, meiner Schwester und mir mitgegeben haben, war, nie was machen? Lügen. Haben sie gesagt, wer einmal lügt, den glaubt man nicht und wenn er selbst die Wahrheit spricht. Lügen haben kurze Beine und so weiter. Haben sie uns wirklich reingetrichtert. Sie haben auch so gelebt. Ich habe auch nie gelogen. So viel ich weiß, möge mich jetzt, vielleicht Gott sieht es anders, aber so viel ich weiß, habe ich meine Eltern nicht angelogen. Und das ist mir zum grossen, grossen Segen geworden, dass sie mir den Wert ins Herz hineingelegt haben und mir den Schreck vor dem Lügen gegeben haben. Gesagt, sie haben mir irgendwie erklärt, dass wenn ich lüge, dann sage ich irgendwie den Ast ab, wo ich drauf sitze. Wenn ich nicht mehr wahr und ehrlich bin, dann kracht die Brücke zusammen, wo ich drauf stehe und ich gehe in ein Loch hinein. Ich verliere das Leben, wenn ich nicht mehr ehrlich bin. Irgendwie haben sie mir das vermitteln und ich bin ihnen dankbar. Und sie haben da etwas direkt aus der Bibel erkannt, auch wenn sie wahrscheinlich nie gelesen haben oder ganz, ganz selten. Ehrlichkeit ist eine gewaltige Kraft in deinem Leben und das Schöne ist, jeder da rein kann die haben. Ist das nicht der Hammer? Oder wenn wir jetzt über Heilung reden, wenn wir über Gehorsam reden, wenn wir über Hingabe reden, zum Beispiel, ich bin ein Strandkopfer, ausgossen vor Gott, dann ist das anders, als wenn ich mit dir über Ehrlichkeit rede. Weil Ehrlichkeit kannst du jetzt sofort realisieren. Amen? Oder? Oder gibt es irgendwelche Hindernisse? Merkst du den Unterschied? Wenn ich sage, lebe dein Leben wie ein Strandkopfer vor Gott, volle Hingabe, dann werden einige sagen, ja, unbedingt. Andere sagen, ich will es machen. Dritte sagen, ich weiss ja, was meinst du damit? Aber wir können es nicht einfach so sofort realisieren. Aber Ehrlichkeit ist ganz alleine in deinen Händen. Ist das nicht der Hammer? Halleluja. Ehrlichkeit ist eine Superkraft. Ein Schlüssel, der immer passt. Und es geht um Ehre. Lass uns das anschauen. Eine Stelle, die jeder von uns kennt. Und die Frage ist, warum versteckst du dich? Und wer hat sich echt versteckt hinter einem Baum? Und wer hat sich dann echt mit einem Feigenblatt wollen? Ehe retten. Ja, es war Adam und Eva. Und die Situation ist klar. Gott hat das Paradies gemacht und das Paradies ist übrigens immer auch in meinem Herz und in deinem auch. Darum haben wir die Sehnsucht. Darum wollen wir diesen Weg gehen. Darum wollen wir nichts anderes als mit Gott zusammen sein. Im Grunde genommen, das ist jedem Mensch inne. Und das ist unser grösster Verbündete, wenn man das Evangelium verkündet. Weil du weißt und du das Evangelium verkündigst, im Grunde genommen, du redest mit dem Ebenbild von Gott. Im Grunde genommen, du redest mit einem verlorenen Sohn. Und im Grunde genommen weiss er es. Ganz tief rein weiss er es. Da ist eine Seite in dieser Person rein, die anfängt zu vibrieren, wenn du vom Reich Gottes redest. Zum Teil fangen sie auch an zu manifestieren. Haben wir auch gerade wieder erlebt. Am Mittag auf der Straße war der Hammer. Also eben nicht so der Hammer. Wir haben können, einem Moslem haben wir können, von Jesus erzählen. Und gerade in dem Moment, wo ich ihm erklärt habe, dass Jesus stellvertretend alle Schläge eingesteckt hat für uns, in dem Moment, bang, hat gerade einer manifestiert, aber richtig fest manifestiert. Und bei dem ist auch eine Seite abgegangen, oder? Bei dem hat das auch angeklungen, aber das ist jedem Mensch rein. Es gibt keine Leute, die nicht interessiert sind an Gott. Das gibt es nicht. Weil die Ewigkeit ist ja aus dem Herz, Amen. Und so ist es auch bei Adam und Eva gewesen. Klar, sie sind im Paradies gewesen, alles ist bestens gewesen. Und dann ist der fatale Fehler passiert. Sie haben Gott den Vertrag gekündigt. Sie haben die Möglichkeit gehabt. Es hat eine Klausel gegeben in dem Vertrag von der Herrlichkeit. Nämlich der, dass du das einzige Gebot, das Gott gegeben hat, umgehst. Und ich sage es immer, wenn die Leute sagen, ja, wieso und so und so und dieses. Du musst dir wirklich vorstellen, du hast nicht einen Kühlschrank daheim, du hast eine ganze Siedlung voller Kühlschränke. Und jeder Kühlschrank ist gefüllt mit dem besten Essen, das es nur mehr gibt. Aber einfach bei einem Kühlschrank hat es ein Nahrungsmittel, wo Gott sagt, lass die Finger davon. Ist verdorben. Mach es nicht. Aber natürlich, unbedingt probieren, oder? Und dann haben sie es probiert und tagbumm sind ihnen die Augen aufgegangen. Und anstatt, dass sie wie üblich Gemeinschaft mit Gott hatten, haben sie sich versteckt. Sie haben sich versteckt hinter einem Baum. Genesis 3,7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Garten. Sie haben sich hinter den Bäumen versteckt, weil sie gedacht haben, vielleicht findet mich Gott nicht. Das ist wirklich geglaubt. Und wisst ihr, was Schlimmste ist all dem? Ich meine, der Vater im Himmel, der Vater, das ist ihre Nahrungsquelle gewesen, das ist alles, was sie hatten, das war ihr Highlight. In dem ganzen Paradies haben sie Spass gehabt. Sie haben miteinander Spass gehabt. Sie haben mit den Tieren Spass gehabt. Sie haben mit den Pflanzen. Das ist Paradies, Leute. Aber das Schönste im Paradies war ganz sicher der Vater. Und zusammen sein mit ihm. Und wie hat es kommen, dass von der einen Sekunde auf die andere die Stimme, die die liebende Stimme war, plötzlich zur Feindestimme geworden ist? Wie hat es können sein, dass sie sich plötzlich schnell haben müssen verstecken? Und wie hat es können sein, dass sie gedacht haben, ein Feigenblatt könnte ihre Scham verdecken? Gott kennt dich. Gott weiß alles. An dieser Stelle Psalm 139. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder ich stehe. So weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Er kennt mich, er durchschaut mich. Du beobachtest mich. Findest du nicht cool? Jetzt hockst du da auf dem Stühli und bist dir wahrscheinlich nicht bewusst, dass Gott dich beobachtet. Aber er beobachtet dich. Er beobachtet dich in dem Moment, ob du gehst oder liegst. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Es gibt nichts, was er nicht weiss über dich. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, was du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir. Und der David sagt, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich es fassen könnte. Aber gleich hat er das irgendwie aufgeschnappt und kann es uns mitteilen. Was für ein Segen. So ist Gott. Und der Mensch hat doch tatsächlich gemeint, er könnte sich verstecken. Auch Jesus sagt immer wieder, gerade auch im Johannes 2 sagt er zum Beispiel, hey, ich vertraue mich den Leuten nicht an. Er sagt, er vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was im Menschen war. Jesus hat das auch durchschaut. Er hat, Gott weiß, was in uns innen ist. Und es sind unterschiedliche Reaktionen. Jesus ist vorsichtig geworden. Er hat sich einfach ein paar Leute ausgesucht und hat sich aber gleich verschenkt. Warum hat der Mensch sich versteckt und was hat das mit dir und mit mir zu tun? Der Mensch hat sich versteckt wegen der Ehre. Oder? Da ist totale Vertrauung reingekommen. Gott, der alles weiss, da hätte Adam und Eva einfach nackt bleiben können. Oder? Die hätten sich gar nicht ein Feigenblatt anlegen müssen. Vielleicht haben sie sich voreinander geschämt oder vor den Tiger, vor den Raubtieren, vor den Giraffen oder weiss ich was. Aber genützt hat es nicht. Weil es ist eh alles offenbar gewesen. Sie haben sich versteckt, weil sie Gott nicht haben wollen begegnen. Vielleicht haben sie Angst gehabt. Vielleicht haben sie Angst gehabt, dass sie ihnen täuschen. Könnte ja sein, oder? Wäre noch eine schöne Ausrede, oder? Ja, ich habe mich vor dir versteckt, Gott, weil ich Angst gehabt, ich enttäusche dich. Super Ausrede, gehört mir oft. Vielleicht haben sie auch Angst gehabt sich, und sie haben sich versteckt, weil sie gedacht haben, jetzt kommen sie Drachenbrügel über. Wir wissen es nicht. Aber sie haben sich auf jeden Fall versteckt, weil sie ihre Ehre haben wollen retten. Aber eben, welche Ehre? Sie haben die Ehre zerstört vom Vater. Sie haben dem Vater seine Ehre zerstört. Nämlich am Vater seine Ehre war, dass er mit seinen Geschöpfen einfach so direkt kommunizieren konnte. Das war am Vater seine Ehre und seine Freude. Und die haben sie zerstört. Und dann haben sie ihre lausige, korrupte Ehre retten, indem sie sich ein Feigenblättchen gemacht haben. Indem sie nicht mehr ehrlich waren. Sie haben ihre Ehre, wo Gott gehört, gegen ein Feigenblättchen eingetauscht. Und so haben sie ihre Ehre komplett verloren. Verstehst du das? Darum ist das Wort ehrlich sein, hat sehr viel damit zu tun, wem du die Ehre geben willst. Wenn du nicht ehrlich bist zu dir selber, zu Gott oder zu deinen Mitmenschen, kann das der Grund haben, oder ist sehr wahrscheinlich der Grund, dass du deine Ehre nicht verlieren willst, obwohl du schon längstens nackt anstehst. Denkst du, könntest das retten mit einem Feigenblättchen? Wenn du aber ehrlich bist vor Gott und vor Menschen, dann gibst du Gott die Ehre und er kann seine Ehre zu dir wiederherstellen. Amen. Kommt der Punkt an? Ehrlich sein. Da kommt ja noch das Wort «Ich» und so weiter drin vor. Kann man wirklich darüber nachdenken. Da fragt sich natürlich, was wollen wir verstecken? Weil das Muster wiederholt sich. Ich bin jetzt nicht durch die ganze Bibel durchgegangen und wir haben zum Beispiel einen David, der extrem raussticht in der Ehrlichkeit. Er ist ein gutes Beispiel für Ehrlichkeit, aber er hat auch genau das Muster gehabt. Er hat nämlich, als im tiefsten Punkt, als im schlimmsten Punkt vom Leben, nachdem er Ehebruch begangen hat, ist er nicht ehrlich gewesen und das hat zum Mord geführt, oder? Und das hat nachher zu Problemen in der Familie geführt, das hat einen riesen Rattenschwanz mit sich gebracht. Und da frage ich mich, wenn Adam und Eva, angenommen, sie haben jetzt von dieser Frucht gegessen, oder? Die Augen sind aufgegangen, sie sind nackt gewesen. Wir wissen es nicht, aber was glaubst du, wäre es möglich gewesen für Adam und Eva, wenn sie ehrlich gewesen wären? Wenn sie so da gewesen wären vor Gott, an dem Punkt, wo sie abgemacht haben, und vielleicht so oder so, ich weiß auch nicht, aber oder so. Irgendwie wären sie da gestanden und sie hätten nicht irgendwie vorgegeben, dass sie das jetzt noch verbessern könnten, indem sie sich verstecken oder irgendetwas. Sondern sie wären einfach zum Vater gekommen und sagen: Schau, Papi, das ist passiert. Mega schlimm. Und sie wären aufgelöst gewesen, Tränen und alles, was natürlich normalerweise passieren würde, wenn man so einen grossen Fehler macht, wenn man nicht in die andere Richtung geht, vom Vertuschen, vom Verstecken. Was meinen, hat Gott sie nicht wieder angenommen? Wir wissen es nicht. Ich sage eben schon, ich glaube eben ja, persönlich, ganz privat. Meine private Meinung. Steht aber nicht in der Bibel. Steht nicht in der Bibel. Aber wenn du denkst, was nachher Jesus für einen Weg auf sich genommen hat, damit wir nachher zurückkommen können, er hat den Himmel verlassen, damit wir zurückkommen können, siehst du, wie sehr das am Herzen vom Vater liegt. Und ich glaube, der grösste Fehler ist, nach einem Fehler nicht ehrlich sein. Das macht alles noch viel, viel, viel schlimmer. Hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass du dich versteckt hast? Aber vielleicht noch vorher wegen dem Fehler. Eben, Gott kennt dich, er weiß alles über dich und es heisst im Römer 5,8, dass Jesus Christus sein Leben für dich hingegeben hat, wo du noch getrennt gewesen bist von ihm, wo du noch in der Sünde gewesen bist. Das zeigt seine unwahrscheinliche Liebe. Dass er Ja sagt zu dir und zu mir, obwohl wir ihn verachtet haben, obwohl wir ihn nicht einmal ernst genommen haben und noch Witz gemacht haben über ihn und in der Sünde gelebt haben. Das ist seine grosse, grosse Liebe. Und vor so jemandem muss sich niemand verstecken. Jetzt ist meine Frage, kennst du das? Hast du die Erfahrung gemacht, dass du dich auch schon versteckt hast? Und was tun wir dann verstecken, wenn wir uns verstecken? Wir tun Sünde verstecken, Fehler. Es kann aber noch weitergehen. Wir tun auch sehr oft Schmerz verstecken. Wir haben zwar einen Schmerz, aber niemand weiß es. Versteckt. Verletzungen werden versteckt. Schwachheit, gell? Schwachheit wird versteckt. Alles wird versteckt oder verdrängt. Vielleicht wird es auch verdrängt. Verstecken kann man auch mit Verdrängen übersetzen. Ich habe da eine ganze Reihe aufgeschrieben. Verheimlichen. Oder auch vertuschen. Ich vertusche einen Fehler. Ich vertusche eine Schwäche. Ich vertusche ein Gefühl. Ich vertusche eine Verletzung. Man kann aber auch sagen, ich heuchle. Ich heuchle etwas weg. Oder man kann sagen, ich irreführe. Ich führe jemanden in die Irre. Indem ich etwas vorgib, wo ich bin, wo ich aber gar nicht bin, weil eigentlich siehst du nur mein Feigenblatt. Eigentlich rufe ich hinter einem Baum führen und du meinst, ich sehe da. Und da fällt dir gerade auf, dass das alles direkt aus einer Küche kommt, nämlich dem Vater der Lüge. Satan. Und er möchte, dass wir Sachen verheimlichen und vertuschen. Und es gibt viele gute Gründe, um Sachen zu verdrängen in unserem Herz. Vielleicht bist du jemand und sagst, ja, nein, ich bin ehrlich. Ich verstecke nichts. Aber plötzlich kommt das Licht Gottes auf dich und du merkst, ey, so einen grossen Teil von meinem Leben habe ich einfach verdrängt. Ich habe es einfach abgewürgt. Und wenn du dieser Sache nachgehst, wirst du auch deine Gründe haben, warum. Aber es bringt dir keine Freiheit, es bringt dir kein Leben, sondern du läufst mit einem Feigenblatt um und Gott weiss es. Und er muss ihm kein Feigenblatt zeigen. Er weiss alles. Na, zurück zu der Frage, hast du dich auch schon versteckt? Hast du vielleicht auch vor dir selber, bist du nicht ehrlich gewesen? Hast du nicht anschauen? Vielleicht bist du auch nicht ehrlich gewesen vor deinen Mitmenschen oder du bist nicht ehrlich vor Gott. Und ich habe euch gesagt, dass ich Gott sei Dank, ich habe auch eine kleine Hypothek natürlich von meinem Elternhaus mitgenommen. Ist nicht alles nur gut gewesen, aber das haben sie so gut gemacht. Sie haben mir den Umgang mit Geld gelernt. Sie haben gesagt, Hansjürgen, wer den Franken nicht ehrt, ist des Rappen nicht wert. Alles so Sprüche, oder? Die kenne ich noch, oder? Das Fäuferli lässt es auf, das lässt nicht liegen, das ist ein Fäufer. Und wenn ein Fäufer aber nicht wertvoll ist für dich, dann bist du auch nicht würdig für ein Zehnernötchen oder ein Hundert. So Sachen haben sie mir reingegeben. Und eben auch der Wert der Ehrlichkeit. Hammer. Aber das ist wirklich hart getestet worden. Hart getestet worden, als ich zu Jesus gekommen bin. Bin ich wirklich ehrlich? Bin ich wirklich bereit, meine Sachen offen anzulegen? Meine Schulden offen anzulegen? Und es ist immer wieder getestet worden. Und ich will euch zwei Beispiele erzählen. Und ein Beispiel, das hat mich mega gefreut, das hat mit meiner Vergesslichkeit zu tun. Wo wir durch den Torben die Wiedergeburt kennengelernt haben, ist natürlich die Frage auftaucht, ist Taufe echt? Ist deine Taufe echt? Und die Frage ist mir auch gestellt worden, ist meine Taufe echt? Und es war ein längerer Prozess gewesen, und den erläutere ich jetzt nicht, aber schlussendlich, ich habe gefühlt und gewusst, ich darf nochmal in den Kübel steigen, ich darf nochmal runtergehen, ich darf nochmal sterben, ich darf begraben werden im Wasser. Und für das brauche ich natürlich ein Sündenbekenntnis, Sündverletzungen, Flüche. Und ich habe die Liste gemacht und ich bin zu Leuten gegangen, die mich besser kennen, als ich mich selber vielleicht in gewissen Sachen. Und ich wollte wirklich wissen, was läuft bei mir falsch, was siehst du? Und ich habe gedacht, ich habe das relativ gut gemacht und bin nachher mit den Brüdern am Sünden bekennen gewesen, gell? Und der war dabei gewesen. Wer ist schon dabei gewesen? Weiss ich eben nicht. Wer ist noch dabei gewesen? Nein. Und dann, bist du noch dabei gewesen? Dann, mitten im Sündenbekenntnis, kommt mir etwas ganz Schreckliches in den Sinn. Eine schlimme Sünde, die ich als Christ begangen habe, die wirklich absolut unwürdig ist, die niemals hätte passieren dürfen. Und dann wird es mir wirklich heiß und kalt, alles schiesst mir durch den Kopf, und Adrenalin und Hormone und Schweiß. Und dann sage ich an Maxi, jetzt tut mir mega leid und zu den Brüdern, aber ich muss etwas sagen, es ist mega schlimm. Mega schlimm. Habe ich das ausgepackt? Und wisst ihr, was sagt der Exi zu mir? Er sagt, aber Hans-Jörg, das hast du mir ja schon vor 10 Jahren bekannt. Ich war so entlastet. Aber es war ein Test. Stell dir mal vor, ich wäre an dieser Stelle weich geworden und ich gesagt, ja, ich bin ja der Pastor. Muss vielleicht, für mich ist vielleicht ein anderes Mass an Transparenz. Vielleicht muss ich nicht ganz so ehrlich sein, weil sie könnten ja noch enttäuscht sein oder so. Es hätte auch da wieder 1000 Gründe gewesen, um nicht ehrlich sein. Amen. Und der erste Punkt, wo Gott meine Ehrlichkeit belohnt hat und wo so eine harte Probe war, und das will ich dir eben, darum erzähle ich dir die Geschichte nicht, um irgendwie gut dastehen, sondern der Punkt ist, es ist eine Probe, es ist hart. Du wirst getestet. Du wirst getestet, ob du das Feigenblatt, ob du mit einem Feigenblatt schon mal laufen oder ob du wirklich mit dem Blatt, mit dem Kleid von der Gerechtigkeit willst bekleidet werden vom Vater im Himmel. Und der Knackpunkt, Ehrlichkeit. Viele von euch wissen es, ich bin als Teenager bin ich auch ein bisschen Absturz gewesen. Und unter anderem Kiffen, ein grosses Thema für mich. Mit 19 hat mich Jesus gefunden, ich habe dann Zürich verlassen. Bin 2,5 Jahre habe ich in Lausanne gelebt und dort habe ich in einem christlichen Jugendwohnheim ein Zimmer gefunden. Das war mega cool für mich, weil da hatte ich Christ um mich herum, alle Couleur, da hat es Reisende gehabt und mega spannende Zeit gewesen. Und ich bin aber immer noch, weil ja meine Wiedergeburt ist jetzt nicht so gewesen, also eher ein bisschen so, Jesus, wenn es dich gibt, komm in mein Herz. Aber er hat es gehört, er ist gekommen. Aber es konnte viel Leid erspart werden. Ich bin in dem Spagat drin, ganz klar. Ganz klar. Und auf der einen Seite hatte ich ein brennendes Herz für Jesus, wollte seinen Namen verkündigen, überall, wo ich war, voll Gas geben. Auf der anderen Seite, mit dem Bein, war ich voll vordergrad in der Welt und habe in der Sünde gelebt und bin aus der Sünde rausgekommen. Da wiederum extrem positiv, ich habe es nie in Schutz genommen. Ich habe das nicht verheimlicht, ich habe das nicht beschönigt, ich habe höchstens Selbstmitleid darüber. Ich habe auch nicht gehandelt, muss man leider auch sagen. Ich war in der Sünde hinein, aber okay, es war transparent. Eine Sünde war Kiffen, die ich schon fast überwunden hatte. Dann kam irgendein Freitagabend, Ausgang, Lausanne, lässig. Und ich dachte, man könnte doch wieder mal eins kiffen. Irgendwie ist das in mir gewachsen. Ihr wisst, Sünde ist wie eine Zeugung, ist wie ein Baby nach Jakobus, das in dir wächst. Und irgendwann gebärst du das grusige Kind, schaust es an und sagst, nein, was ist das? Das gehört nicht zu mir. So ist Sünde. Und das ist in mir gewachsen. Und dann habe ich mit einem Kollegen abgemacht, den ich noch nicht so gut kennt habe, wo ich eigentlich wollte, das Evangelium verkünden. Und dann bin ich mit ihm in den Ausgang gegangen und der war eben nahe beim Material gewesen. Ich bin nicht mehr so nahe beim Material gewesen. Und dann habe ich den schlauen Move gemacht und dachte, gut, ich mache es so. Ich habe gewusst, es ist grundsätzlich falsch, aber ich habe es wieder verdrängt. Ich gehe mit ihm und rauche eins, kiffe eins. Nachher bringe ich ihm das Evangelium. Ich dachte, das ist besser als umgekehrt. Einfach so eine Verwirrung, oder? Was ist passiert? Wir haben das dann gemacht. Zum Evangelium war nachher nicht mehr so kraftvoll gewesen. Und wir sind heimgegangen und er hat auch dem Wohnheim gelost und in der Nacht hat es einen riesen Knall gegeben. Das hat mich nicht gross beeindruckt. Und am Morgen habe ich mitbekommen, dass der oder einer ist durchgedrüllt in der Nacht und hat seinen Bildschirm aus dem Fenster gerührt und ist jetzt in der Psyche. Und das war genau der Typ gewesen. Und warum? Wegen mir. Weil der hat Medikamente gehabt, der hat gar keine Drogen. Der hat das nicht vertraut. Das war ihm genau zu viel gewesen. Und ich habe den bis heute nicht mehr gesehen. Und ist das nicht extrem krass? Also das ist einfach, das kann ich gar nie mehr gut machen. Das ist mega, mega krass. Gut, und ich muss noch sagen, sie haben mich dort zum Jugendleiter berufen gehabt in dieser Zeit, wo ich gar nicht unbedingt wählen wollte, weil ich finde, ich habe nicht qualifiziert, aber gleich. Ich bin irgendwie so ein bisschen im Ansehen gestanden dort, bei der Leiterschaft und so. Und dann war wieder der Punkt gewesen, oder? Was mache ich jetzt damit, oder? Tue ich es vertuschen? Oder bin ich ehrlich? Und es war klar, es war ein kurzer, heftiger Schmerz und ich hoffe, du kennst den. Die Schwelle, wo du sagst, okay, kalte Dusche, kaltes Wasser, 10 Meter, was immer das für dich bedeutet. Du kommst aber du bist ehrlich und du legst es offen. Und dann bin ich also zum Leiter von dieser Mission gegangen, von diesem Haus, und habe mit ihm geredet und habe das offen gelegt, habe meine Koffer schon gepackt. Weil es mir klar war, das war es dort. Die werden mich rausrühren. Und ich kann mir vorstellen, was passiert ist. Es ist Gnade in mein Leben hineingekommen. Unverdient. Ich habe es total vermasselt. Und zwar nicht nur für mich selber, sondern auch noch für ihn. Ich habe ihm möglicherweise den Weg zum Heil versperrt mit dieser Aktion, wegen meinem Ungehorsam. Und alles drum und dran. Und tatsächlich haben die mich angenommen, haben mir vergeben und ich bin dort geblieben. Und das war so gut, Leute. Und das ist der direkte Weg zu Gott. Nicht verschlungen, sondern der Heilige Geist drängt dich zur Ehrlichkeit. Er drängt dich zum Sachen offenlegen. Mit einem Blick dort rüber zur Uhr. Ich mach die Predigt jetzt noch fertig. Es geht noch etwa 10-15 Minuten. Ich gehe aber ein bisschen schneller durch jetzt. Ehrlich sein, ein Schlüssel, der immer passt. Warum versteckst du dich? Bringt es nicht. Was versteckst du denn? Ehrlich sein und Wahrheit bedeutet, dass Jesus offenbar wird. Es gibt die absolut geniale Geschichte im Johannes 4, wo Jesus sich zu erkennen gibt, dass er der Messias ist. Und jeder, der die Bibel ein bisschen liest, der weiss, der kommt immer ab und zu an die Frage an, wieso hat Jesus nicht wollen, dass man weiss, wer er ist? Hast du dich auch schon gefragt? Hat er irgendein Wunder da, etwas Gigantisches? Und dann hat er gesagt, aber jetzt behalte es für dich, gell? Behalte es für dich. Der Grund war, es hat ihm seine Mission kaputt gemacht, wenn die Leute halbpatzig ihn erkannt hätten. Weil dann hätten sie ihn zum König machen und das hätte ihn gar nichts gebracht. Aber die ihn wahrhaftig erkannt haben, wirklich als Messias und Erlöser, dort hat er nichts dagegen gehabt. Und die Samariterin, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich glaube, das ist die erste oder wenn dann eine von den ersten Personen, die rapportiert ist, die sich Jesus zu erkennen gegeben hat. Möglicherweise vielleicht sogar die einzige vor dem hohen Priester, hat das dann auch noch mal gesagt. Und das ist mega krass. Die Geschichte ist so, ein Samariter, vielleicht ganz kurz im Hintergrund, das waren Feinde von Israeliten. Also Israeliten haben nicht dürfen mit den Samaritern zusammenkommen. Ist eigentlich ein Brüdervolk. Damals bei der Verschleppung sind sie zurückgekommen, haben sich nachher mit fremden Völkern vermischt, haben ihren eigenen Tempel gebaut in Samaria und so weiter, Berg Gerizim. Und die Juden haben gar nicht durch das Land durchlaufen. Und wenn schon, dann wirklich sich sofort reinigen und nie mit einem Samariter in Kontakt kommen. Jesus ist natürlich durch Samaria gegangen, logisch. Die Jünger sind zum Mittagessen gegangen, logisch. Jesus ist am Brunnen gegangen und hat dort eine Frau getroffen. Und dann gibt es eine spannende Konversation. Und er sagt zu der Frau, hey, gib mir doch ein bisschen zu trinken. Weil meine Jünger sind jetzt gerade in der Stadt und so. Und sie sagt zu ihm, hey, was bittest du als ein Jude von mir, dir etwas zu trinken geben? Ich bin doch Samarierin, oder? Und das darfst du gar nicht. Und dann sagt Jesus, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, wer der ist, der zu dir spricht, gib mir etwas zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Also an dem Punkt macht Jesus klar, die Frau hat nicht gewusst, wer er ist. Und er hat wirklich in Rätsel angefangen zu reden. Also so eine Antwort willst du eigentlich nicht bekommen, oder? Das ist fast schon ein Psychogespräch. Also die Frau, also wirklich kannst du auch Angst bekommen, oder? Wenn einer so Antworten gibt, oder? Und dann sagt die Frau weiter, ganz, ganz demütig, logisch, aber du hast doch gar keinen Kübel. Der Brunnen ist ziemlich tief, wie willst du mir Wasser geben? Oder? Und er sagt, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber vom Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird in Ewigkeit nicht dürsten. Echt, mir läuft es kalter Rücken ab, wenn ich mir die Szene vorstelle. Weil die Frau hat keine Ahnung und hat irgendeinen Wilden da, der ihr sagt, er hätte lebendiges Wasser, das niemand durstig macht. Aber etwas in ihr hat etwas erkannt, tief innen. Und so weiter. Und dann sagt sie, okay, wenn das so ist, Herr, gib mir von dem Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe. Und nicht immer hin muss kommen. Du siehst, sie folgt völlig der logischen Linie, oder? Ah, ich habe keinen Kübel, du auch nicht. Wie willst du hast ja keinen Kübel, willst du das holen? Aber wenn du es gleich hast, dann gib mir doch von dem Wasser. Wäre für mich gut, muss ich nicht mehr kommen. Und dann sagt Jesus, macht er den Test, den Ehrlichkeitstest. Und sagt, okay, geh und hol deinen Mann. Sagt er zu ihr. Er sagt nicht, ich gebe dir kein Wasser. Er sagt, mal ist gut, okay, machen wir. Aber hol mir zuerst deinen Mann. Und jetzig hat die Frau einen riesen Test vor der Hütte. Weil ihr wisst es, oder? Was ihre Antwort ist. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt zu ihr, hey, du hast es im Fall richtig gesagt, du hast keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Wow. Das Gespräch wird langsam krass, oder? Er weiß alles über sie. Und er hat sie getestet. Und offensichtlich ist sie mit einem Mann zusammen, oder? Und 5 hat sie schon gehabt. Und jetzt redet sie noch mit Jesus. Vielleicht hat sie geflirtet. Ich weiß es nicht. Strange, wirklich die Geschichte. Und sie hätte ja können sagen, sie ist ja mit einem Mann zusammen offensichtlich, oder? Also sie hätte ja können sagen, okay, ich hole ihn, oder? Und hätte sie können tun, wie wenn. Weil das ist ja ein Fremden, ein Stranger, ein Psycho vielleicht, der weiß es nicht. Okay, komm, ich hole den. Und ist auf das eingestiegen, aber sie hat es nicht gemacht. Dann sagt sie zu ihm, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann fängt er an, mit ihr über Anbetung zu reden. Und in dem Moment, wo sie ehrlich war, hat sie die Wahrheit erkannt und Jesus ist offenbar worden. Und ein bisschen später, im Vers 26, passiert das Unfassbare. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, also das Wissen hat sie, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Wow. Jesus hat sich ihr offenbart. Und das findest du eigentlich sonst nie nicht. Dass Jesus sofort gerade gesagt hat, ich bin's. Und das will er dir und mir auch machen. Jesus will sich dir offenbaren. Kürzeste Linie. Ehrlichkeit. Wahrheit. Verstehst du das? Was ist der Test in deinem Leben? Wo sollst du ehrlich werden zu dir selber, zu Gott, zu deinen Mitmenschen? Wo hast du Sachen zurückgehalten? Weil wenn du ehrlich bist und über diese Linie schreitest und die grusige Türfallen anlangst und du die Tür durchgehst und denkst, es putzt dir eins, wirst Jesus Christus begegnen. Das ist der Hammer. Das ist eine Geschichte. Und die zweite Geschichte, ich mache es relativ zügig, möchte ich dir noch sagen. Ehrlich sein, alleine, langt nicht. Ehrlich sein heisst noch nicht Wahrheit. Und dazu eine andere Geschichte, Matthäus 18, Matthäus 24. Und zwar eigentlich auch eine bekannte Story, wo Jesus eine Geschichte erzählt von einem, der Talent oder Wert anvertraut hat. Er hat 3 Männern unterschiedliche Anzahl von Geld gegeben. Er hat gesagt, ich gehe ins Ausland, mache etwas damit. Der ist zurückgekommen und die ersten 2 haben ihr Geld vermehrt. Die hat er auch gelobt. Er hat gesagt, das haben sie super gemacht. Und der dritte war sehr ehrlich. Er war ehrlich. Da haben wir Matthäus 25, Vers 24. Matthäus 25, Vers 24. Seine ehrliche Antwort war, warum er nichts gemacht hat. Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin, verbarg deine Talente in der Erde. Siehe, da hast du dein Talent. Bang. Wenigstens ehrlich, können wir sagen, oder? Langt aber nicht. Und das ist eben ein ganz wichtiger Teil von dieser Botschaft. Ich bin immer wieder auf Leute gestossen, die sind schonungslos ehrlich, hat man wenigstens das Gefühl. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie sagen so viele Sachen, dass man das Wahre nicht herausfindet. Weißt, wahrscheinlich hängen noch viel, viel Böses dahinter. Aber sie packen einfach mal ein paar schlimme Sachen aus, dass man meint, sie seien ehrlich. Was war der Fehler von diesem Mann? Er war zwar ehrlich, aber... Was war sein Fehler? Er hat es nicht abgeglichen. Seine Ehrlichkeit war sein Maßstab. Und das geht nicht. Somit, ganz wichtig zum Wissen, ehrlich sein und dann deine Ehrlichkeit, dein Befund, deine Sicht, deine Gefühle, deine Research mit dem Wort Gottes abgleichen. Und dann korrekturbereit sein. Ich habe das zusammengefasst in 3 Punkte. Sei ehrlich, jetzt nach dieser Botschaft weisst, was es bedeutet. Und es hat in dir vielleicht gewisse Sachen bewegt in deinem Herz. Und hast gemerkt, uiuiui, da habe ich es genau nicht gemacht. Ich wollte es vertuschen. Und der David sagt im Psalm 32, dort, wo ich meine Sünden vertuschen wollte, hat sie mich krank gemacht. Es hat mich krank gemacht. Aber als ich es ans Licht gebracht habe, ist Heilung hineingekommen. Sag ehrlich, versteck dich nicht. Versteck dich nicht vor dir selber, das wäre eine eigene Botschaft, machen wir vielleicht das nächste Mal weiter. Versteck dich nicht vor deinen Geschwistern. Versteck dich nicht oder mein nicht, dass du dich kannst verstecken vor Gott, weil er weiß alles. Und es ist spannend, es sind alle 3 Worte heute Morgen prophetisch und besonders das erste ist genau in die Richtung gegangen von Felix. Versteck dich nicht. Komm so vor Gott. Er weiß, was du gemacht hast. Er kennt dich und er sagt Ja zu dir. Versteck dich nicht. Bist einverstanden? Mach die Augen zu. Und wenn du sagst, ich verstecke mich nicht mehr, streckst du auf. Und was das jetzt auch bedeutet, gell? Vielleicht musst du wirklich ein Bekenntnis machen, Neumann. Zu dir selber, zu einem Mensch, zu Gott. Yes. Amen. Leben wird dein Lohn sein. Und das Zweite ist, jetzt, wo du ehrlich bist, umarmt Wahrheit. Und die Wahrheit ist eine Person. Die Wahrheit ist Jesus. Jetzt kommst du mit dem Befund. Du kommst mit dieser Misere, mit dem negativen Befund. Wir reden jetzt von negativen Befund in dem Fall, oder? Und du kommst und du umarmst Jesus. Und er umarmt dich. Du kommst zu der Wahrheit. Das löst bei dir Handeln aus. Du fängst an, Jesus Christus nachzufolgen. Weil er umarmt dich auch. Du kommst zu ihm, du bittest, du flehst. Und der Vater bringt das wieder in Ordnung durch das Blut von seinem Sohn Jesus Christus. Er wäscht dich rein und du kannst wieder mit ihm unterwegs sein. Du kannst ihm nachfolgen und du wirst in den Fußstapfen von Jesus laufen. Und du wirst im Licht laufen. Und es wird nicht mehr so einen langen Umweg geben in deinem Leben. Sondern es wird direkt, wirst du connected sein mit Gott von Herz zu Herz. Halleluja. Das ist die Kraft von der Ehrlichkeit, meine Lieben. Lass uns beten und das halt weiter bewegen. Die Botschaft ist nicht abgeschlossen. Es ist erst abgeschlossen, wenn du dich nicht versteckst hinter deinem Baum, führen kommst, dein Feigenblatt wegrührst und sagst, nackt, aber da. Jesus umarmst, Vergebung empfangst, Heilung empfangst und dieser Einladung folgst, mit ihm zu laufen. Halleluja.